21.23 Uhr, die Kinder schlafen, Technik läuft, los geht's.
Jetzt ist lieb. Ja, guten Abend, Nadine, na, wie geht's?
Alles läuft. Und dir?
Geht auch gut, danke, ja. Kinder schlafen. Wir haben uns hier zusammengesetzt, um nochmal ein bisschen was aufzunehmen,
dachte ja. Ich. Wolltest du nicht noch von deiner letzten Woche erzählen, als du beim Festival warst?
Ja, in Ludwigshafen, ja. Ja, ich war in Ludwigshafen, habe da meinen letzten Fernsehfilm vorstellen können. Wir hatten Glück, dass wir dort eingeladen wurden. Und Ludwigshafen ist halt ein total cooles Festival, weil das, die haben es irgendwie geschafft, obwohl ja Ludwigshafen eigentlich voll die kleine Stadt ist, dann eine total interessierte Filmcommunity aufzubauen. Also die haben, sind das zweitgrößte Festival in Deutschland vom Publikumszahlen her. Und die schaffen es halt wirklich so für jede Vorstellung da irgendwie über 1000 Leute in ihre Zelte zu bringen. Also das ist auch in so aufgebauten Zelten sind die Kinos da drin. Und das ist einfach eine super Situation, wenn man dann den Film dort vor so vielen Leuten zeigen kann und einfach wirklich die reale Reaktion von den Leuten einfach direkt hautnah mitbekommt.
Und von Autogrammjägern beleidigt.
Ja, stimmt. Da gibt es auch Autogrammjäger. Ja.
Und ich wusste gar nicht, dass es diesen Beruf noch gibt. Seit dem
Internet. Ja, es gibt das, aber nur dort, glaube ich. Also das sind auch so eine kleine Clique von Leuten. Und die kamen dann tatsächlich auch mit so einem Foto an von mir. So, das fand ich schon mal total crazy, dass ich das geschrieben habe. Aber der zweite kam dann sogar mit einem Foto von mir und ihm von 2016, als er scheinbar schon mal ein Autogramm von mir geholt hat und damals auch ein Foto gemacht hat. Das war crazy irgendwie. Aber man fühlt sich dann auch gleich natürlich total stolz. Obwohl man auch weiß, ja gut, landet da in irgendeiner komischen Mappe dann wahrscheinlich. Aber und es gab auch einen, der hatte auch so Karten noch von Wir sind die Flut dabei, so Postkarten. Und wollte, dass ich die unterschreibe. Und dann habe ich gesagt, klar, die unterschreibe ich dir alle, kein Problem. Der Film ist auch voll cool und super und ich bin immer noch total froh. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ihm der Film gefällt. Und dann hat er gesagt, er wüsste jetzt nicht mehr genau, wie der Film war. Aber wenn ich ihm nochmal sagen würde, worum es ging, würde es ihm bestimmt wieder einfallen. Und dann habe ich ihm gesagt und dann hat er so geguckt, wie jemand würde.
Genau.
Der tut, als würde er wieder wissen, worum es geht.
Aber also irgendwer hat doch auch gefragt, wann der neue Film von den Machern von Wir sind die Flut kommt.
Ja, das war eine ältere Dame tatsächlich und die war im Publikumsgespräch, das gibt's dann dort beim Festival auch und hat den Film aber eigentlich gar nicht gesehen, um den es ging, sondern war eher da, um zu fragen, ob wir jetzt bald wieder einen neuen Film machen und hat auch explizit nach dir gefragt, also wann du wieder mit am Start bist.
Ja, von mir aus jederzeit.
An uns soll es nicht liegen.
Nee.
Bereit, wenn Sie es sind, Herr Netflix.
Ja. Außerdem sind wir auch wieder total Teil der Filmbranche scheinbar, weil wir jetzt letzte Woche sogar im Kino waren. Juhu.
Ja, wir kennen uns aus.
Eine Sonderfolge.
Ja.
Die Parents haben das Haus verlassen.
Und die gleich auch den Film natürlich behandeln, den wir uns angeschaut haben.
Mhm.
Jetzt haben wir was so zum drüber reden. Ja.
Zum Glück war er gut. Ja. Sonst hätten wir jetzt hier eine Stunde umphilosophiert.
Ich mache jetzt den Trailer an, dann weiß man noch gar nicht.
Spannend.
Willst du mein Papa sein?
Ich habe schon eine Familie, Benny. Und du auch.
Ich habe manchmal richtig Angst vor ihm. Ich kann es nicht mehr.
Verabschieden Sie sich wenigstens von Ihrer Tochter! Fick dich!
Ich verliere die nötige Distanz.
Wie ist das jetzt Ihr Ernst?
Je älter du wirst, desto beschissener werden die Maßnahmen.
Ich hab die Verantwortung für dich!
Keine Sorge, das ist Sicherheitsglas.
Erzähl.
Wie heißt ich?
Ekelmaßmensch.
Na also, bitte.
Ja, wie es sich für Eltern gehört, waren wir getrennt im Kino. Der jeweils andere hat auf die Kinder aufgepasst.
Das war voll der coole Abend. Ich kam mir so völlig frei vor. Aber man hat auch gemerkt, ich komme auch gar nicht klar scheinbar mit der Welt, weil ich habe dann auch mein Ticket fürs Kino in der Eingangshalle verloren.
Ja, weil ich die sonst immer hatte.
Ja, dann unter irgendwelchen Füßen da so rumgekrabbelt und habe die da am Boden gesucht. Also ich kam echt wie voll der Anfänger rüber in Kinofragen.
Und für mich war es doof, weil ich den dann 2 Tage vor dir gesehen hatte und dann 2 Tage warten muss, bis wir endlich richtig darüber reden können. Und ich dich wollte nicht spoilern.
Ist das Systemsprenger heißt der Film übrigens. Systemsprenger. Der deutsche Beitrag zur Oscar-Verleihung möglicherweise.
Ja, also herzlichen Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch. ist ja so, dass Deutschland einen Film auswählt, oder? Wie funktioniert das?
Ja. Und die haben den von Nora Finkscheid ausgewählt. Waren ja auch große Namen irgendwie sonst mit im Topf. Der Junge muss in die frische Luft, der Falkoli, sonstiges. Und sie haben die junge Regisseurin Nora Finkscheid ausgewählt. Und das Besondere für uns ist, dass sie ja auch an der Filmakademie studiert hat.
Mit uns,
ich weiß
also
nicht, ein paar Jahre über hier wahrscheinlich.
Genau. Aber wir waren mal, kannst du dich noch erinnern, warst du da dabei? Wir haben so eine Drehbuchaufstellung mit ihr gemacht. Die hatte nämlich damals schon den Stoff Systemsprenger dabei.
Ja.
Und da haben wir eine Aufstellung gemacht und ich glaube sogar, ich war sogar in der Aufstellung dabei.
Du warst das Kind, oder was?
Alles, was in dem Film passiert und was daran toll ist, liegt vielleicht daran, dass wir damals für diese Aufstellung geholfen haben.
Also, der Stoff hat, glaube ich, auch einen sehr langen Weg. Also sie hat viele Jahre recherchiert und ja.
Naja, das muss ja, also als wir diese Aufstellung gemacht haben, da war sie auch schon länger an diesem Stoff dran. Und das war 2013 oder 14, sowas in der Größenordnung.
Man sieht
also
auf jeden Fall, dass sich manchmal die Arbeit
der lange Atem
echt
sich,
lohnt.
Der lange Atem hat sich ausgezahlt, offenbar. Ja, ist auch ein toller Film natürlich geworden. Krass auch irgendwie. Also in doppelter Hinsicht filmisch und elternlich. Irgendwie so, fand ich.
Verbindet heute sehr schön unsere beiden Lieblingsthemen.
Ja.
Ja, also ich fand den Film total toll, aber ich hatte richtig Kopfschmerzen danach und habe dann aber gefunden, dass es eigentlich toll ist, dass ein Film geschafft hat, Kopfschmerzen zu verursachen.
Ja, zumindest wenn man auf Kopfschmerzen steht. Ja, es war rappelvoll bei uns auch. War es bei euch auch voll?
Ja, ich war ja unter der Woche. Es war schon okay besucht, aber ja.
Also ich glaube, es war sogar ausverkauft, also vielleicht 1-2 Plätze. Okay. Und es war kein kleines Kino und es war am Freitagabend. Und das finde ich schon krass, ein deutscher Film, komplett ausverkauft. Bin mal interessant, ob der erfolgreich läuft, ob das insgesamt auch gute Zahlen sind. Weil eigentlich solche Filme, Oscar-Nominierungen und so, gut und schön, das hilft natürlich so einem Film. Aber das sind natürlich schon jetzt keine riesen Blockbuster normalerweise.
Aber Toni Erdmann ist ja zum Beispiel auch ganz gut angelaufen. Wobei er es als Komödie ja nochmal leichter hat wahrscheinlich. Ja, es war ziemlich ruhig im Kino bei uns. Ich habe nur meine Begleitung und mich schniefen gehört.
Aha, da war eine Begleitung dabei. Ich hoffe,
eine andere
Mama.
Mann.
Eine andere Mama. Okay. Ja. Und was denkst du denn zu dem Film? Was war denn dein Fazit?
Also das Thema fand ich schon mal richtig spannend. Es geht ja um ein 9-jähriges Mädchen, Benny, die quasi ihre Mutter ist völlig überfordert und sie kann nicht mehr bei ihr wohnen. Und dann macht sich das System eigentlich auf die Suche, um für sie einen neuen Platz zu finden. Also sie kommt durch verschiedene Wohngruppen, kann aber nirgends bleiben, weil sie einfach, ja, schwer zu bändigen ist, sage ich mal. Und das steht und fällt einfach mit dieser unfassbar guten Darstellerin, Helena Zenge, die es einfach so echt spielt und diese Facetten, die da aufeinander prallen, also einerseits, dass man einfach fix und fertig von diesem Verhalten von diesem Kind ist und es einfach nicht fassen kann, was sie die ganze Zeit macht. Auf der anderen Seite aber in sich so sehr dieses Bedürfnis spürt, dieses Kind retten zu wollen, was ja dann auch viele Figuren in dem Film spüren. Und trotzdem finden sie am Ende nicht wirklich einen Platz für sie. Was ich toll fand an dem Film ist, dass, also weiß ich nicht, man sieht ja oft so Filme, die sich mit irgendwelchen schweren Themen befassen, aber der Film hatte halt wirklich trotzdem auch noch so eine starke künstlerische Handschrift, fand ich. Also man hat wirklich, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch Kopfschmerzen, manchmal wirklich so einen Eindruck bekommen, wie es sich vielleicht anfühlen könnte, sich in dieser Haut von diesem Kind zu befinden. Hat mir wirklich sehr gut daran gefallen.
Ja, wobei mit der künstlerischen Handschrift, ja, das stimmt, hatte der Film schon in gewisser Weise, ich würde allerdings auch das Argument anführen, dass diese künstlerische Handschrift halt bei diesen vielen dieser deutschen Problemfilme halt dann irgendwie in die Richtung geht, es halt möglichst real wirken zu lassen oder möglichst nah dran zu sein oder so einen dokumentarischen Touch oder sowas da drin zu haben. Das habe ich da jetzt eigentlich auch wieder gesehen. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt das Gefühl hatte, ah, okay, so ein von der Art und Weise, wie der Film gemacht ist, hätte man das jetzt irgendwie noch nie irgendwo sonst gesehen oder so.
Ja,
oder?
Aber ich fand irgendwie, man hat die ganze Zeit so stark diese Message gespürt, die dieser Film hat. Das war jetzt irgendwie nicht so ein beobachtendes Zuschauen die ganze Zeit nur, sondern irgendwie hat man da so einen ganz starken Impuls dahinter gespürt, in jeder Szene.
Ja. Ja, also ich grundsätzlich stimme ich da auch zu. Also ich fand auch, dass der, das würden wir heute auch nicht drüber sprechen, mir hat er auch sehr gefallen, der Film. Ich fand den auch ganz bewegend. Ich habe auch mit den Tränchen gekämpft zwischendurch, weil es schon einem nahe geht und man gleichzeitig aber auch sehr, sehr gespannt ist. Das finde ich auch super bei dem Film. Der ist einfach auch sehr spannend, komischerweise, weil man eigentlich so einem Film jetzt gar nicht zwingend so eine Spannung unterstellen würde, aber man ist dann schon irgendwie, will wissen, wie es weitergeht, und man findet das auch alles sehr interessant, wie das so in diesem System funktioniert. Und was auch mir sehr gefallen hat daran, ist, dass das System eigentlich jetzt nicht als scheiternd oder so dargestellt wird, sondern man hat schon das Gefühl, man hat damit sehr vielen Leuten zu tun, die wirklich auch versuchen, gute Arbeit zu leisten und sich wirklich für das Kind engagieren, aber es funktioniert irgendwie trotzdem nicht. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, das System wäre unzureichend aufgestellt oder es gäbe nicht die richtigen Leute. Es ist eher so, dass man diesem Problem einfach scheinbar nicht richtig Herr werden kann. So.
Es ist einfach schwierig, einen Ersatz für eine funktionierende Familie, in dem Fall zumindest eine funktionierende Mutter, zu finden.
Ja, ja.
Es gibt ja ganz viele Figuren in dem Film, die sich ihre größte Mühe geben. Aber das, was das Kind eigentlich verlangt, dieses Bedingungslose und dass sie bei jemandem wirklich auf Platz 1 steht, kann ihr halt keiner geben.
Weil jeder ein eigenes Leben hat. Ja, ja.
Am eigenen Leben oder ein eigenes Kind oder ein eigenes Pflegekind. Ja. Und immer wieder spürt sie einfach, ja, die müssen entweder weiter zu ihrem Leben oder
ja, ein anderes,
die würden
Kind
sich am Ende müssen. Für ihr eigenes Kind natürlich entscheiden.
Ja.
Und das ist ein großer Schmerz, den eben diese Figur spürt. Und ja, je mehr sie ja darum kämpft, eigentlich zu ihrer Mutter zu kommen, desto mehr stößt sie gleichzeitig auch wieder weg. Also es ist ein riesiges Dilemma.
Ja. Ja, ich mochte auch sehr, dass der Film gleichzeitig auch einen Humor hat auch.
Ja.
Also es ist irgendwie, so, man ist mit so einer komischen, man ist oft auch sehr amüsiert von ihr.
Ja,
und
man sitzt da mit so verheulten Augen, ja, und muss aber trotzdem zwischendurch dann so kichern. Ja.
Ja, also es ist auch, wie er gemacht ist, ist modern, auch mit der Musik und so, ist es sehr so ein bisschen ekstatisch auch. Also es ist jetzt, die Musik ist eigentlich gar nicht so eingesetzt, wie man das klassischerweise kennt, um so Szenen halt in einer bestimmten Art und Weise zu untermalen oder zu unterstützen, sondern halt wirklich explizit in so montagigeren Szenen, wenn überhaupt, so oft Songs auch und sowas.
Ja.
Oder songigere Stücke. Es gibt dem Ganzen auch so ein treibendes Element. Das,
total. Und das meinte ich, glaube ich, mit dem Künstlerischen. Das ist irgendwie, es hat schon sowas Aufrührerisches an sich und man hat schon so das Gefühl, dass man dann mit Benny wieder so das Leben spüren will.
Ja, und es ist ja auch so, dass auch zum Beispiel diese eine Pflegemutter sagt auch einmal so, ja, sie hat irgendwie wie so einen Narren an ihr gefressen.
Sie hat ihr Herz an sie verloren.
Ja, und man hat so auch das Gefühl, ja, das Leben mit ihr ist auch intensiv. Also es ist so, es ist zwar mega anstrengend, aber auch als Beteiligter spürt man sich selbst mehr, als man es vielleicht ansonsten so tut. Und das kann man sich auch gut vorstellen, dass wenn die dann weg ist, dass einem das auch wirklich so fehlt. Also, dass man in dem Moment, wo sie da ist, denkt man so, oh Gott, das geht gar nicht. Aber wenn sie weg ist, denkt man so, ja, aber irgendwie habe ich mich zumindest lebendig gefühlt in der Zeit.
Was mache ich jetzt mit mir?
Lauter so brave Kinder um einen drumherum.
Ja, das ist ja echt immer so, wie in diesen Wohngruppen die anderen Kinder da so stehen und halt immer so gucken.
Und das ist ja in den
Wohngruppen, wie langweilig das sind ja, seid ihr?
Das sind ja eigentlich auch Kinder, die Probleme haben wahrscheinlich oder so. Das ist,
ja.
Ja, schön. Hast du das Gefühl, das Publikum, wie hat das so gesehen bei dir? Hast du da was mitbekommen? Außer von deiner Begleitung vielleicht?
Also wir waren mittendrin. Ich habe auch dann irgendwann so in meiner Tasche gekramt und meine Begleitung so, brauchst du Tempos? Ich so, ich muss nur meine Brille rausholen. Ansonsten ist noch eine Person, ich glaube so nach 10 Minuten oder 12 Minuten so richtig wutentbrannt aufgestanden und hat so ganz laut zu den anderen beiden, ich gehe jetzt.
Ja, das ist komisch, weil ich finde, der Film überrascht einen jetzt eigentlich nicht. Also Simon ist jetzt in irgendeinen Film gegangen, wo man gar keine Ahnung hat. Aber wenn man irgendwie das Plakat oder den Trailer gesehen hat, dann weiß man eigentlich schon ziemlich, worauf man sich einlässt. Hm. Das ist dann schon eigentlich das, ja. Was
die
man
Musik
auch so
ist vielleicht ein bisschen laut. Keine Ahnung, ja. Was da jetzt los war. Aber vom Rest,
persönliche,
wie gesagt, habe ich kaum was mitbekommen. Schweigen interpretiere ich jetzt mal als gebanntes Schweigen.
Ja, es ist auch merkwürdig. Also ich war auch eher gerade noch so in diesem Festival-Modus und das Kino voll, auch wie beim Festival. Und ich hatte schon das Gefühl, alle sind auch super gebannt dabei und so.
Hast du schon deinen Stift gezückt, um Autogramme
wieder
zu schreiben?
Ja, klar. Also der war eigentlich die ganze Zeit in meiner Hand. Und dann war es aber so, dass ich dachte so am Ende dann, beim Festival ist ja so üblich, es gibt dann am Ende so einen Applaus. Halt.
Ja, voll komisch, ich wollte auch klatschen.
Ja. Das gibt es im Kino nicht.
Aber vielleicht, weil am Ende diese Scheibe da zerbricht.
Irgendwie hat man schon das Gefühl, man will irgendwas machen am Ende. Man hat so einen agitativen, die Leute sind auch über den ganzen Abspann fast alle sitzen geblieben, was auch mega ungewöhnlich ist. Aber irgendwie, weiß nicht, vielleicht wäre das auch cool, wenn man das wieder wie beim Flugzeug so hätte, dass die Leute dann beim Klatschen so man irgendwie dann noch sowas spürt, wie das den Leuten so im Gesamten gefallen hat. Mhm. Weil es steht dann irgendwie so alle auf und fangen so an zu murmeln und so.
Ja.
Man kann dann irgendwie, hat dann gar nicht so einen richtigen Einblick. Das ist beim Festival halt super. Man merkt an dem Applaus halt voll, es gibt immer Applaus, klar, auch wenn der Film jetzt vielleicht nicht so toll war, aber man merkt an dem Applaus schon irgendwie, ob es ernst gemeint ist oder nicht.
Mhm.
So. Hm. Ja, und was hat das jetzt mit unserem heutigen Thema zu tun? Was ist denn unser Thema?
Thema.
Thema, ja. Mhm. Ja, wir dachten, wir unterhalten uns mal über das Thema. Also sozusagen den Begriff des Themas beim Film, weil das auch sowas ist, was uns eigentlich immer wieder begegnet in unseren eigenen Stoffen und oder wo wir sehr stark drum kämpfen eigentlich in unseren eigenen Stoffen. Du hast auch Drehbuch studiert.
Stimmt.
Ich kann das ja auch immer nur so paraphrasierend nutzen.
Ich habe mich erinnert, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen zwei Begriffen, die es im Deutschen, kann ich jetzt nicht beschwören, aber.
Das habe ich noch nie gehört, eine Unterscheidung. Also,
ich auch nicht.
Also wenn man Leute fragt, was ist das Thema des Films von Systemsprenger, dann würden wahrscheinlich 99 von 100 und auch alle, die zum Senderverantwortliche zum Beispiel auch sagen, Thema des Films ist es Systemsprenger halt. Also jemand, der quasi ein Kind, das in irgendwelchen Obhutseinrichtungen nicht richtig klarkommt. Also sozusagen das, was man, wenn es jetzt ein Zeitungsartikel wäre, was man so sagen würde, worum geht's? So.
Genau. Und nach dieser Theorie ist das aber gar nicht wirklich das Thema. Sondern entweder im Französischen nennt man das Sujet oder auf Englisch Topic. Das ist nämlich der Bestandteil, der auf die Frage, worin besteht die Geschichte, antwortet. Und das Thema, was in den beiden Sprachen Theme oder Theme genannt wird.
Das Französischstudium zahlt sich aus.
Endlich.
6 Jahre nicht umsonst gebüffelt.
Beantwortet die Frage, warum wurde diese Geschichte geschrieben?
Also da geht es dann eigentlich eher so um, was will der Autor uns damit sagen.
Also das Sujet sagt immer, was wird in dem Text diskutiert? Text kann dabei auch für Film stehen.
Film als Text, klar, zweites dazu Semester.
Hast du doch mal ein
Referat, ich habe ein Referat dazu gehalten. Ja. Nee, ich war dabei, ich habe es angehört. Ich habe zu Filmformaten, Bildformaten und so.
Ja. Also, das ist das, was explizit im Text steht. Und das Theme behandelt, was durch den Text übermittelt wird. Das bedeutet, was impliziert wird und was der Leser versucht herauszulesen. Aber wie man dabei schon merkt, kann es natürlich auch sein, dass da Leute unterschiedliche Dinge rauslesen.
Ja, das führt uns ja auch zu der alten Diskussion, ist der Autor tot und so weiter. Ne? Also interessiert es eigentlich, was man damit sagen will oder nicht? Aber meine Meinung wäre ja immer, diese Ebene, für einen richtig guten Film braucht es diese Ebene unbedingt. Also auch wenn man vielleicht nicht genau weiß, was sie uns sagen will oder wenn es auch vielleicht nicht ganz eindeutig ist, das Herumstöbern in dieser thematischen Ebene, das ist eigentlich das, was bei mir jetzt so den Filmspaß auch ausmacht, wirklich.
Ja, auf jeden Fall. Alles andere wirkt dann einfach so wie so ein Durchexerzieren oder Runterbeten. Aber dieser Interpretationsspielraum und dieses Gefühl, dass man vielleicht mit einem konkreten Fall was viel Größeres erzählen will oder auch was Universelleres, ist schon ein Qualitätsmerkmal.
Und wenn wir jetzt bei Systemsprenger sind, was wäre jetzt da das Thema? Also Sujet wäre ja, haben wir schon gesagt, Problemkind in Einrichtungen.
Ja,
so.
Genau.
Also das, wo man auch jetzt quasi einen Zeitungsartikel dann zuschreiben könnte. Aber was ist jetzt so das Thema für dich in dem Fall?
Also wie gesagt, das können mehrere Themen auch drinstecken. Also für mich war so das Hauptthema, wie nah liegen eigentlich Wahnsinn und Anziehung beieinander? Weil das war für mich so das Hauptgefühl, was ich hatte. Dass ich auf der einen Seite gedacht habe, oh mein Gott, man kommt gar nicht mehr klar. Und auf der anderen Seite, man will das aber erleben. So, man will diese Grenzerfahrung machen. Ein anderes Thema ist natürlich noch das Individuum und das System. Also eben dieses Subversive auch. Was macht man, wenn ein Einzelner so ein System zersprengt?
Ja, wobei ich hätte auch gedacht, auch bei dem Titel, dass es um diese Frage mehr gehen könnte. Ich fand die jetzt nicht so richtig umgesetzt, weil dazu würde man ja vermuten, dass das System in irgendeiner Art und Weise auch schadhaft dargestellt wird. Es wird aber eigentlich ja so total funktionierend dargestellt. Also im Sinne von, die Leute sind wirklich alle sehr positiv und bemüht. Insofern gibt es da jetzt nicht wirklich was so kaputt zu sprengen, würde ich sagen. Ja, ist interessant.
Ja,
weil
also man hätte eher gedacht so, dass es darum geht, wie jemand am System verzweifelt, fand ich. Aber letzten Endes ging es ja eher darum, wie machtlos das System
manchmal sein kann. Ja, das System verzweifelt eher an ihm oder an der Person, an ihr. So, ja.
Ja.
Interessant, weil wenn man das so sieht, so das ist ja auch so ein Freiheitsfrage eigentlich, die du da drin siehst, da passt dann das Ende ja eigentlich auch gut dazu, wo sie am, jetzt wollen wir nicht das Ende schon verraten, naja, okay.
Das hört sich niemand an, der den Film nicht gesehen hat. Das ist stinklangweilig, uns über irgendwas labern zu hören.
Du bist ja optimistisch, na gut. Okay, also am Ende sozusagen springt, fliegt sie so weg, man sieht nicht genau, was passiert, aber es friert so ein in so einem Moment von großer Freiheit bei ihr. Dann würde das ja sozusagen auf dieses Konto einzahlen.
Ja, und dass die Scheibe zerspringt, heißt ja irgendwie auch, dass sie nochmal das
Das wiederholt sich ja vom Anfang auch nochmal, ja.
Achso, diese vierte Wand oder was? Ja,
sie zerschlägt ja am Anfang, gibt es ja diese Szene, das ist eigentlich die erste Szene des Films, wo der Betreuer dann so sagt, ja, das ist Panzerglas und dann schlägt sie die Scheibe aber trotzdem kaputt.
Ja, ich habe das aber so gelesen aufs Kino bezogen, irgendwie so, jetzt nehmt das, Leute, puff, und dann wird irgendwie so die vierte Wand da zerstört.
Ja. Also ich habe ja als Thema, was ich da drin gelesen habe, ist so ähnlich, aber ein bisschen im Detail anders, weil ich glaube, für mich lag der Fokus so vor allem so auf sowas Unheimlichem. Also so dieser Abgrund, dieser undurchdringliche Sumpf, der hinter den Augen in dem Kind drin schlummert, den keiner begreifen, keiner bändigen, der so wie so eine Urgewalt da ist. Und den man gleichzeitig verstehen will und gleichzeitig auch daran zugrunde gehen kann, sozusagen. Das war für mich eigentlich so, also so die letzte Unergründlichkeit des menschlichen Seins in seiner Tiefe.
Die Mutter sagt ja auch, dass sie Angst vor ihr hat.
Ja.
Das ist doch bestimmt auch irgendein komischer Topos, wenn die eigenen Eltern von dem Kind Angst haben.
Ja. Gibt es einen Zeitartikel zu so. Fünf Mütter, die Angst vor ihren Kindern haben, packen aus. Ja, interessant. Aber wir wollten uns ja das vor allem mal anschauen. Wie gesagt, über dieses Thema kann man ja viel diskutieren. Das ist ja eigentlich auch das Schöne daran. Wir wollten uns das vor allem mal anschauen, weil wir doch das Gefühl haben, oder ich würde dich fragen, hast du das Gefühl auch, wenn ich das so formuliere, dass eben genau diese zweite Ebene, dieses Thema bei vielen Filmen, gerade im deutschen Fernsehen, Kino auch teilweise, aber vor allem Fernsehen, eigentlich fehlt. Dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja, das ist ein Film, der geht über Punkt, Punkt, Punkt. Und dass dann alle denken, okay, das ist jetzt das Thema und damit ist das ja auch ausreichend, damit ist jetzt ausreichend gesagt, so, was damit Sache ist. Aber dass eigentlich so diese, um was geht es eigentlich wirklich, so dieses, diese urmenschlichen Fragen, die dann dahinter stehen, dass die oft keine richtige Bedeutung finden oder auch in den Auswahlprozessen in den bei den Senderverantwortlichen scheinbar keine große Rolle so richtig spielen.
Ja, ist voll komisch, weil ich finde, Systemsprenger könnte man sich ja irgendwie auch als Fernsehfilm vorstellen. Aber dann würde man sofort so denken, dass diese zweite Ebene, die wir jetzt dahinter entdeckt haben, fehlen würde. Und also nicht nur diese thematische Ebene, aber auch so eine Form, man hätte dann so eine einfachere Dramaturgie oder so. Weil das macht ja diesen Film auch sehr stark aus, dass er eigentlich immer so in Schleifen erzählt und immer wieder zu demselben Punkt kommt. Sie liegt da in einem Krankenbett und man hat so das Gefühl, es geht alles wieder von vorne.
Es hat sich auch am Ende eigentlich nicht wirklich was verändert. Es ist eigentlich, die haben sie alle daran abgearbeitet, es ist ein Jahr vergangen oder was, und es sind alle da, wo sie vorher waren.
Und da hat man irgendwie so das Gefühl, bei einem Fernsehfilm, ich weiß nicht, das ist dann in jeglicher Hinsicht irgendwie vereinfacht. Muss es so sein? Und liegt es vielleicht daran, dass man beim Fernsehfilm weniger Zeit hat? Dann muss man sich vielleicht auf das Wesentliche, das Sujet dann fokussieren und da einmal die Dramaturgie durchziehen. Aber keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Fan davon bin. Dann würde ich lieber auf die Plotpoints verzichten und lieber ja so eine Art von Herausforderung halt erleben, dass man was zum Entschlüsseln hat.
Also ich habe in Ludwigshafen auch einen Film gesehen. Ich habe auch den einen Ausschnitt kurz davon dabei. Der heißt Weil du mir gehörst. Das ist ein ARD-SWR-Fernsehfilm, der noch nicht gesendet ist, der kommt irgendwann raus. Und der ist da eigentlich sehr gefeiert worden auf dem Festival und ist sehr, war eigentlich so der Diskussionspunkt schlechthin. Warum, kann ich gleich erzählen. Ich mach mal kurz einen Ausschnitt davon aus dem Trailer an. Also eine Minute.
Sehr schön. Schön im Sattel sitzen bleiben.
Hey, mein Schatz. Ne?
Wir waren auf einem Reiterhof und dann bin ich auf Lotti geritten.
Was? Oh, toll. Das war mein Wochenende, ne?
Ach, hast du es dir wieder anders überlegt? Und ich habe eine Überraschung für dich. Dein neues Handy. Na, gefällt's dir? Guck mal. Hier siehst du Papas neue Nummer und du hast übrigens auch eine neue Nummer. Die siehst du hier.
Hallo, Horst. Kannst du mir bitte sagen, wohin Julia und Anne gezogen sind?
Nein, können wir nicht.
Falls du es vergessen hast, ich bin der Vater. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo meine Tochter lebt.
Anni, bitte mach's mir nicht noch schwerer. Ich vermisse unsere alte Wohnung auch, aber es ging einfach nicht anders.
Könnt ihr euch vorstellen, wie sich das anfühlt? Mal eben vor die Tatsache gestellt zu werden, dass deine Ex-Frau einfach dein Kind wegnimmt und auch noch umzieht?
Ja, klar. Das ist ungefähr so wie die Situation, als Julia erfahren hat, dass du sie betrügst.
Ach, du hast doch keine Ahnung.
Vielleicht zum Kontext kurz. Das ist ein Film, da geht es um dieses Phänomen der Elternentfremdung. Das ist mir auch neu gewesen, aber scheinbar ein großes Ding so, das auch reichhaltig in der realen Welt diskutiert wird. Und zwar geht es darum, dass im Fall einer Trennung und vor allem, wenn es dann einen Konflikt zwischen den beiden Elternparteien gibt, einer der Elternparteien versucht, das Kind so mit teilweise auch ganz miesen Tricks zu beeinflussen, dass es dann irgendwann vor Gericht aussagt, dass es zu dem anderen Elternteil gar nicht mehr möchte. Das wird eben im Film, wird dieser Fall so dargestellt. In dem Fall gibt es einen Vater und eine Mutter, und die Mutter ist quasi die, die das Kind versucht, Stück für Stück dazu zu beeinflussen, dass es den Vater nicht mehr sehen möchte, obwohl der Vater darum kämpft. Naja, und ich habe den Film in Ludwigshafen gesehen, und jetzt gerade auch im Vergleich zu Systemsprenger, ja, das ist, die Filme sind ja jetzt nicht so super unehrlich. Es geht in beiden Fällen um so ein Elternthema, es geht in beiden Elternsujet, wenn man es jetzt genau nimmt. Mhm. Es geht um ein Kind, das da auch Probleme macht und hat. Und trotzdem sind die fühlen sich diese beiden Filme sehr unterschiedlich an, weil man eben bei diesem Weil du mir gehörst, hatte ich doch sehr stark so das Gefühl, das ist kein schlechter Film, also ich will nicht sagen, dass ich den total doof fand oder so, aber der Film ist halt so viel mehr, ich sag mal, durchdekliniert. Also man merkt es auch vielleicht in den Ausschnitten jetzt schon. Es geht so sehr stark darum, dass, also ein bisschen wie so ein verfilmter Wikipedia-Eintrag oder so,
ja,
das so zu verstehen mit dem Kopf, was es da geht, was sind die Probleme, was sind die juristischen Hürden, die anstehen.
Man kann schon, wenn man so die Ausschnitte sieht, weiß man schon in etwa, wie dieser Plot verlaufen wird, und kann sich daraus auch schließen, wie dann die Plotpoints gesetzt sind. Und bei Systemsprenger, es war auch unberechenbar. Du wusstest nie, was passiert denn jetzt? Und wenn sie im Krankenbett liegt, wie kommt sie denn da jetzt wieder raus und so? Und es war überraschend. Und das erwarte ich auch von einem Film, dass er irgendwie mehr bietet, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reportage oder so darüber dann in der Zeitung lese. Also ich finde, bei solchen Filmen, diese sogenannten, die heißen ja auch schon Themenfilme, die dann zum Beispiel mittwochs oder so in der ARD laufen, das ist dann ganz oft, dass man so am Ende des Films das Gefühl hat, ah, okay, interessant, jetzt bin ich über das Thema informiert. Aber über ein Thema kann ich mich auch auf andere Weise informieren und habe dann nicht so das Gefühl, dass ich mir dafür jetzt unbedingt einen Spielfilm anschauen muss.
Und woher kommt es? Wie entwickelt sich das? Was denkst du? Warum ist das so unterschiedlich?
Ja, ich weiß nicht, man will ja auch nicht immer zu den gleichen Punkten kommen, aber naja, man spürt eben bei so Kinofilmen schon mehr diesen Gestaltungswillen, diese Handschrift dahinter, und so ein Themenfilm ist vielleicht schon was, worauf sich dann, je mehr Leute da mitreden, man sich vielleicht dann im Kern einigen kann.
Ja, vielleicht hat man auch so das Problem bei solchen Filmen, also jetzt bei den Themenfilmen im Fernsehen, dass ja auch die Entscheider oft, die sowas machen, gar nicht im Zweifel unbedingt die Kreativen sein müssen. Also ich glaube, bei dem Film zum Beispiel ist es jetzt konkret auch so gewesen, das kann ich mir mal vorstellen, dass das auch nicht ein Einzelfall ist, sondern oft so ist, dass jemand auf dieses Thema stößt und dann einen Autor beauftragt, der das für ihn ausarbeitet. Möglicherweise trifft der Autor selbst auf das Thema, das weiß man jetzt nicht so genau, aber so dieses ganze, diese Zusammensetzung auch von dieser kreativen Mannschaft, die ja irgendwann dann auch früher oder später aus einem Kopf mit einem Regisseur eben bestehen muss, kommt eben erst so viel später zu diesem Prozess dazu, sodass vielleicht dann auch, was weiß ich, wenn er nur einige Monate vorher erst einsteigen kann, dann stehen halt andere Fragen auf dem Tableau, als worum geht's hier eigentlich im Gesamten? Es stehen nämlich Sachen auf dem Tableau, wie wer spielt das und wo machen wir das und wie lange brauchen wir dafür und brauchen wir dafür wie viele Kameras und wie viele Scheinwerfer und sowas.
Ja, also ich glaube, beim Fernsehen kommt man dann halt immer schnell von dieser Seite des Verstehens.
Also weniger, also im Gegensatz zum Spüren, oder?
Ja. Und Nora Finkscheid hat ja auch gesagt, ich meine, sie hat 5 Jahre recherchiert, man hätte ja auch einen Dokumentarfilm machen können. Gut, zum einen will sie irgendwie nicht in dem Leben der realen Person rumstiefeln, aber zum anderen hat sie auch bewusst gesagt, ich möchte ja emotionalisieren damit. Und ja, ich glaube, bei diesen Fernsehfilmen hat man dann doch oft den Wunsch, eher dem Thema vielleicht so, weiß ich nicht, umfassend gerecht zu werden, sodass sich jeder da vertreten fühlt oder so. Und dass man das danach diskutieren kann.
Kritik geben kann oder so von irgendwelchen Gruppen, Interessensgruppen oder so vielleicht.
Ich denke schon, ja. Und ja, also ich habe jetzt gerade nachgeschaut, Systemsprenger ist 118 Minuten. Es gab ja schon auch Forderungen, weiß nicht, Florian Henkel von Donnersmarck und so habe ich da mal gehört, von Leuten, die auch sagen, hört doch mal auf, diese Fernsehfilme mal auf diese 89 Minuten zu beschränken. Weil vielleicht braucht man einfach auch mal eine andere Zeit, um was zu erzählen. Und ja, das wäre schon auch eine Forderung, wo ich mitgehen würde, weil ich einfach auch immer denke, die Geschichte sollte die Länge bestimmen. Und das sieht man schon.
Die Schublade, sozusagen das Gut, das dort reinpasst, muss dann links und rechts abschneiden, damit es reingeschoben werden kann.
Und diese 89-Minuten-Dramaturgie ist halt schon sehr konfektioniert und du weißt schon, okay, ich muss bei der Hälfte jetzt beim Midpoint sein und so weiter und irgendwie, du hast eine gewisse Anzahl, um zu diesem Punkt zu kommen und bis dahin muss aber das Thema klar sein und vielleicht tut es den Film einfach auch nicht so gut, weil man so das Gefühl hat, es wird mehr dieses Skelett aufgebaut und das Fleisch drumherum fehlt.
Also das gilt jetzt nicht nur bei dem Film, generell bei diesen Mittwochsthemenfilmen hat man sehr oft das Gefühl, und das kann ich gar nicht leiden, dass es dann wirklich in jeder Szene auch darum geht. Also es ist so, das war bei dem Film jetzt auch so. Es gibt keine Szene, in der es immer irgendwas anderes besprochen wird. So, die kommen nur darüber, wer hat das Sorgerecht, der Anwalt, die selbst die Gespräche in der eigenen neuen Beziehung gehen dann nur darüber. Und das finde ich ist zum Beispiel was bei Systemsprenger mir sehr positiv aufgefallen ist. Dass vieles wird da en passant erzählt. So, also Dinge passieren auch, wo man jetzt so das Gefühl hat, so ja, das ist jetzt eher was irgendwie die Figuren vielleicht aufbaut oder vielleicht einfach auch einmal eine Verschnaufpause gibt, das aber jetzt gar nicht so super wichtig ist. Oder also jetzt, um jetzt das Sujet weiterzutreiben, um jetzt noch einen weiteren Aspekt einzubringen in die Diskussion, der unbedingt erwähnt sein muss oder so.
Es bringt einem halt in diesem Problemfilm auch immer dieses Gefühl, des totalen Unrealismus. Also so benimmt sich einfach keiner in einem normalen Leben. Und ich finde, dann distanziert man sich automatisch, weil man einfach so das Gefühl hat, hier erzählt mir einfach jemand irgendeine fiktive Geschichte. Und das Entscheidende ist, dass wenn ich jetzt gerade auf Toilette war und einschalte, ich dann sofort weiß, um welches Thema, / um welches Sujet es geht. Mhm.
Und es ist interessant, dass die Filme Themenfilme heißen, aber eigentlich genau kein Thema haben, sondern eigentlich nur ein Sujet.
Ja, aber ich glaube, viele an den entscheidenden Posten würden diese Unterscheidung nicht treffen und die würden sich auch immer fürs Sujet entscheiden. Erster Stelle.
Es ist ja auch was man auch vielleicht besser bewerben kann. Also das ist auch was in der Fernsehzeitung klar zu erkennen ist, wo man auch mehr weiß, was man bekommt. So.
Ja, man kann sie bewerben, aber begeistern kann man eigentlich meistens mit dem Thema.
Ja.
Aber da stößt man immer bei Redakteuren oft richtig taube Ohren, habe ich das Gefühl, dass sie dann sagen, ja, aber worum geht's denn jetzt? Oder so.
Ja, was auch interessant ist im Vergleich jetzt dieser beiden Filme, was wenn du eben sagst, es geht so sehr durch den Kopf bei so einem TV-Film eher, dieser ganze Film ist voll von Titeleinblendungen, wie viel Zeit vergangen ist. Also ich glaube, es kommt 10, 12, 14 Mal, 2 Wochen später, 4 Wochen später, 1 Jahr vorher, 18 Stunden später. Und das ist ja zum Beispiel was bei Systemsprenger komplett darauf verzichtet wird. Man hat keine Ahnung, in welchem Zeitraum das Ganze spielt. Und man weiß es, aber man bekommt mit, das ist schon ein größerer Zeitraum, weil sie zieht auch mehrmals um und sie ist dann wieder im Krankenhaus.
Die ist aber, glaube ich, immer nicht sehr lange in einem
Ja, ja, okay, aber das ist ja... Man könnte sich schon vorstellen, dass diese Diskussion zu einem bestimmten Zeitpunkt ja aufkommt. Versteht man das? Muss da irgendwie rein? Das ist jetzt 2 Wochen später, das ist jetzt 4 Wochen später. Aber das, für mich ist das was mich komplett in den Kopf zurückholt. Also, weil das ist irgendwie so reportmäßig, also so wie so bei einem Protokoll bei der Polizei. Um 16.42 Uhr ist dann das und das passiert und dann 10 Minuten später das und das. Also eigentlich interessiert mich das überhaupt nicht. Ob das jetzt 2 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen, egal wie lange später ist. Wenn ich an den Figuren dran bin und dem folge, dann will ich eigentlich was anderes wissen, als wie viel Zeit da jetzt vergangen ist.
Ja, das kommt für mich wirklich wie Kontrollwahn rüber und total irrelevant. Und eigentlich hat man ja stilistische Mittel, um zu erzählen, dass Zeit vergeht. Ich meine, hier arbeiten wir auch mit Jahreszeiten. Ja. Dann hat sie mal Geburtstag.
Dann und hat so. Sie mal kurze Haare oder irgendwie
man
sowas.
Man bekommt schon ein Gefühl davon, wie lang es in etwa ist. Und mehr muss ich auch nicht wissen.
Ja, man weiß es lang. Es ist mühsam. Ja, ist interessant. Also würde mich auch mal sehr interessieren. Leider habe ich das da jetzt nicht rausfinden können. Aber es ist ja auch eine Frage, wer treibt solche Entscheidungen voran? Also möglicherweise ist das ja auch die Kreativabteilung, Regie, wer auch immer selbst, die das will, dass dort solche Titeleinblendungen mit Zeiten kommen. Aber ich kenne zum Beispiel aus meinen eigenen Erfahrungen mit Sender Verantwortlichen schon den Drang, sowas eher klarer zu machen, als unklar zu lassen. Also man kann sich auch vorstellen, dass es aus dieser Richtung kommt. Man weiß es am Ende des Tages nicht. So ist auch Spekulation.
Was wir ja zurzeit total gerne schauen, ist Mindhunter. Und da würde mich mal interessieren, weil man da irgendwie so das Gefühl hat, man ist ja die ganze Zeit komplett im Theme, oder? Gibt es da eigentlich ein Sujet?
Ja, klar, natürlich. Also man könnte
es
ja auch
immer.
Ja, absolut. Und es ist ja auch eine Buchverfilmung. Ja, also und offensichtlich geht es ja um die sozusagen die Etablierung der psychologischen Profiler-Tätigkeit beim FBI.
Ja, aber das wäre doch in jedem normalen Krimi wäre das das Theme. Und ich finde, wenn man das anschaut, hat man auch so das Gefühl, man würde die ganze Zeit den Subtext gucken.
Im positiven Sinne aber dann, oder?
Mega, ja, es macht total Spaß.
Ja, ja, also für mich geht es da jetzt thematisch, würde ich auch sagen, es geht da sehr stark auch um solche Dinge wie so Abgründe im Menschen, also zu was ist der Mensch fähig und auch so eine Faszination, die sich ergibt aus dem Betrachten davon. Also diese Ermittler, die da sind, also vor allem die Hauptfigur, zeichnen sich ja besonders dadurch aus, dass sie keinerlei moralische Abneigung gegenüber den Tätern hat, die sie dort interviewt, und das eigentlich mit großer Begeisterung alles aufsaugt und man so das Gefühl hat, ja, die ist schon auch ein Stück weit, also wie weit geht sie? Ist sie so eine Art psychologischer Gaffer, ja, der quasi eigentlich sozusagen weiterfahren sollte, hier gibt's nichts zu sehen, ja, bitte keine Beachtung dem Ganzen schenken. Oder ist es was ihn in irgendeiner Art und Weise innerlich dann doch auch wie begeistert oder so, was er dort erfährt?
Hm.
Und diesen Spagat die ganze Zeit auszutarieren, darf man das, was die dort tun? Darf man diesen Menschen jetzt sozusagen eine Art Podium bieten, wo sie das nochmal ausbreiten?
Also ich würde total bei der These bleiben, das Sujet kann einen interessieren, das Thema kann einen begeistern.
Ja, absolut.
Weil
das Sujet ist wie so ein Türöffner.
Ja,
oder so,
ja, Sujet ist, da sagt man, ja, da würde ich jetzt eher das mir anschauen und bei den anderen eher nicht. Aber es kann in jeder Geschichte irgendwie ein Thema stecken, wodurch man auf einmal mega begeistert ist. Zum Beispiel The Wrestler.
Ja.
Keine Ahnung, ich interessiere mich jetzt wirklich. Okay, neuerdings finde ich jetzt Wrestling doch wieder interessanter.
Weil du einen Primo-Freund getroffen hast, der
ja
eine Stunde Wrestling erzählt.
Ja, und
jetzt
erst klar wurde, was da für eine Storyworld wirklich dahinter steckt. Aber ja, das ist echt so ein Paradebeispiel dafür, dass man dann da wirklich sitzt, so, oh cool, das Thema hat mich begeistert.
Ja, voll. Man kennt ja viele dieser Zuschauertypen, die dann so sagen, ah nee, das Thema interessiert mich ja jetzt wirklich gar nicht. Und die dann sich diesen Film halt auch nicht anschauen. Aber eigentlich reden sie überhaupt nicht über das Thema, sondern über das Sujet. Also was weiß ich, sie interessiert halt nicht, wie irgendwelche FBI-Ermittler in den 60ern irgendwelche Psychokiller interviewen. Aber sie wissen ja eigentlich noch gar nicht, um was es eigentlich im Thema geht. Und ja, sie entscheiden das halt sozusagen aufgrund von diesem Fernsehbegleittext, der dann drin ist. Wobei man natürlich im Rückschluss auch sagen muss, für Fernsehfilme ist es ja dann oft die richtige Entscheidung, weil dahinter kommt ja dann meistens auch nichts mehr.
Was will man da hinschreiben?
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ich würde mir wünschen, dass man auch in diesen Gesprächen, die man dort führt, wenn es da mehr eine Rolle spielen würde. Oder vielleicht manchmal kann man es auch nicht so richtig in Worte fassen. Vielleicht ist auch in Gesprächen das falsch, aber dass das schon, dass man das spürbar machen muss, auch als Filmemacher. Was will man eigentlich damit jetzt erzählen? Außer, dass es so war.
Mhm. Ja, es ist auch ein bisschen traurig, weil ich finde, so bei Pitchs und so, wo man war und Berlinale, Empfang der Filmhochschulen und so weiter, da hat das oft schon einen sehr großen Teil eingenommen. Also man hat kurz so einen Abriss über den Plot bekommen und dann haben aber die Filmemacher erzählt, was sie damit erzählen wollen. Und jetzt so im Berufsleben wenn man dann da sitzt und sich wieder austauscht mit den Auftraggebern, da spielt es immer so eine kleine Rolle. Ist wirklich schade.
Ja, es geht dann viel eher so nach dem Motto, Fußball können wir nicht unterbringen, das will keiner sehen und so. Es ist dann nach so Oberflächlichkeiten, da wird dann irgendwie so sehr stark entschieden. Und
wenig dahinter geschaut.
Ja, leider. Ja, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, erfolgreiche Kinowoche. Einen Film mehr gesehen, der einen begeistert hat. Mit Systemsprenger natürlich und eine klare Empfehlung auch für alle, weil ich glaube auch, und das schien sich dort auch zu bewahrheiten im Publikum, es ist eigentlich irrelevant, ob man sich jetzt für dieses Sujet interessiert. Diese thematische Aufladung von dem Ganzen, die wird sehr vielen Leuten, glaube ich, wenn sie in den Film reingehen, gefallen und die wird die mitreißen, weil das einfach, ich glaube, ein ganz menschliche Dinge anspricht, die irgendwie in uns drinstecken. So.
Ja, wir haben ja gesagt, dass der Film für uns zwei Themen vereint, nämlich Filme machen und Eltern sein. Nora Finkscheid ist ja auch Mutter und
Das Kind geht ja auch, glaube ich, schon in die Schule. Das ist schon ist größer, ne?
Aber sie hat schon angefangen, als sie noch klein war und hat auch in einem Interview gesagt, dass sie eine Pause brauchte, was man sich ja gut vorstellen kann, wenn man selber gerade Mama geworden ist und dann in so viele zerrüttete Kindheiten reinblickt, dass es auch echt ganz schön viel sein wird.
Also in den Interviews ist ja auch zu lesen, dass sie das mit der Recherche wirklich sehr ernst genommen hat. Also auch sich wochenlang in solche Einrichtungen hat mit einquartieren lassen, dort mitgearbeitet hat, um dort den Ton zu hören, der dort herrscht. Das kann man sich schon vorstellen, das geht schon an den Nieren. Also vor allem, wenn man selbst, wie gesagt, in elterlicher Verantwortung auch steckt. So, es ist schon, es ist ja eigentlich eine doppelte Herausforderung. Auf der einen Seite, glaube ich, kann man schon sagen, das kann man ja gleich auch nochmal ausführen, ist unser Beruf halt sozusagen von den ganzen Formalien schwierig mit Familien einzubringen. Aber diese inhaltliche Auseinandersetzung damit ist ja nochmal ein zweiter Aspekt eigentlich, dass man sich mit so Abgründen die ganze Zeit beschäftigen muss, mit so schlimmen Geschichten, mit und wie schafft man das nicht mit nach Hause zu bringen? Also so ähnlich wie bei einem Polizisten oder so, ja.
Auf der anderen Seite denke ich immer, irgendwie hat man dadurch Eltern zu sein ja auch so viel Neues übers Leben gelernt, dass ich irgendwie auch immer das Gefühl habe, man hat sich auch im Beruf oder im Schreiben verbessert, weil man irgendwie nochmal so eine neue Tür zu so einer neuen emotionalen Welt irgendwie aufgemacht hat.
Ja, mir persönlich geht es eigentlich auch so, dass mir das auch gut tut, wenn man jetzt so in so einem Stoff drin steckt und wirklich so in trüben Gedanken sich befindet, ja, weil man sich gerade wieder mit irgendwas beschäftigt, wo man echt nur so denkt, ey, der Witzke, Kapitän, wie soll das alles mal jemals gut enden? Und dann aber wieder mit sozusagen auch so diesen elterlichen Banalitäten konfrontiert ist, wie jetzt da irgendwie eine Sandburg zu schippen oder so, das tut irgendwie auch eigentlich total gut, so da wieder rausgeholt zu werden, um sich auch nicht selbst in so einen komischen Teufelskreis reinzusteigern, wo man irgendwie nur noch so trübe Gedanken plötzlich hat.
Ja, also es holt einen auf jeden Fall auch oft aus dieser Welt raus. Ich meine jetzt auch nicht nur inhaltlich, sondern ich habe auch das Gefühl, bevor man Kinder hatte, war man auch die ganze Zeit in so einem Zwang und ist die ganze Zeit sowas hinterhergerannt, so einem Erfolg oder irgendwas. Und ja, obwohl man jetzt eigentlich so denkt, jetzt bin ich eigentlich in ganz anderen Verpflichtungen oder so und muss viel mehr mit meiner Arbeit erreichen, ist man trotzdem irgendwie deutlich entspannter.
Ja, das ist das klassische Argument von wegen, wenn ich Kinder habe, muss ich denen ja was bieten und so. Ja, ich verstehe das, aber das geht mir irgendwie auch so. Es ist so, man hat irgendwie auch schon einfach viel mehr, man hat irgendwie das Gefühl, man hat irgendwie auch schon viel mehr erreicht, wenn man abends so die Kinder ins Bett gebracht hat, auch wenn es an dem Tag vielleicht filmisch nicht so richtig gut lief. Aber man muss sich natürlich schon die Frage stellen, so, es muss halt irgendwie am Ende des Tages, muss man halt schon über die Runden halt kommen, auch mit seiner Arbeit. Also, und mir geht es ja jetzt gar nicht so sehr darum, jetzt den Kindern weiß Gott was bieten zu können, aber man hat halt auch nicht die Möglichkeit, wie man das jetzt vielleicht früher hatte, einfach auch mal jahrelange Durststrecke einfach mal gar nichts zu verdienen, weil man irgendwie wie so ein Wahnsinniger 6 Jahre an irgendeiner Sache hinterhergelaufen ist, wo man natürlich erstmal 6 Jahre auch 0 Euro für bekommen hat.
Ja.
Das ist schon irgendwie eine andere
Situation.
Man
kann halt vielleicht auch nicht alles absagen, was man gerne absagen würde. Wobei wir es ja bisher einfach immer noch gemacht haben. Aber ab nächsten Jahr.
Ja.
Ja.
Die Luft wird dünner. Abstand von deiner Ferse zum Abgrund wird kleiner.
Ja, aber ich finde es trotzdem richtig cool, weil letzte Woche habe ich auch so eine deprimierende E-Mail bekommen. Ja, den Stoff können wir nicht machen deswegen, den Stoff können wir nicht machen deswegen. Und dann habe ich das unserem Sohn erzählt und der hatte dann irgendwie so ganz einfache Antworten parat. Obwohl, ein Argument war irgendwie, wir machen schon einen Film in Südamerika. Und dann hat er gesagt, dann mach ihn doch in Deutschamerika. Ich so, es gibt kein Deutschamerika. Was gibt es dann? Ich so, Nordamerika. Dann mach ihn doch in Nordamerika. In
Hollywood, das ist eine super Idee.
Und dann habe ich gesagt, und bei dem Stoff haben die gesagt, ich könnte es erstmal gratis schreiben und dann würden die gucken, was sie daraus machen. Und dann hat er gesagt, das darf man doch nicht. Das ist doch gar nicht erlaubt.
Der kennt sich schon ganz gut aus mit Arbeitsrecht. Ja.
Scheinbar dann, schon besser als die Auftraggeber. Ja.
Aber man muss natürlich schon sagen, man hat viele Vorteile, glaube ich, in unserem Beruf, das mit Eltern zu verbinden. Aber es gibt auch echt handfeste Nachteile, weil eigentlich das ganze System überhaupt nicht darauf ausgelegt ist. So, also zum Beispiel, wenn ich jetzt drehen gehe zu einem Film, da Regie mache, und da 6 Wochen drehe und 2 Monate vorbereite und noch 1 oder 2 danach schneide, ich bin einfach weg. So. Und es gibt einfach keinerlei Möglichkeit, zumindest in dem Umfeld, in dem wir uns im Moment bewegen, vielleicht ist das andernorts anders, da zum Beispiel auch Kinder mitzunehmen. Und bei uns geht das ja noch voll, weil wir als Regisseur.
Ich habe noch den einzigen Beruf, den man damit verbinden kann. Genau. Drehbuchautorin.
Und als Regisseur muss man ja jetzt auch nicht 10 Filme im Jahr machen. Man verdient ja bei einem Film relativ gut. Aber die Kollegen, ja, die irgendwie, was weiß ich, Beleuchter, Tonassistenten sind, die Kinder haben, die müssen halt 5 oder 6 Filme im Jahr machen. Und das ist natürlich ein Albtraum für die, weil die sich einfach in der Situation befinden, dass die, es gibt da keinerlei Regelung dafür, wie das in irgendeiner Weise zu vereinbaren sein sollte. Weil die Drehzeiten sind all over the place natürlich. Guckt ja keiner danach, logischerweise, ab bis wann die Kita geöffnet hat und wann man sein Kind abholen muss. Wenn da gedreht wird bis in die Puppen, dann wird er gedreht bis in die Puppen. Und es wird meistens jeden Tag bis in die Puppen gedreht. Das ist schon wirklich richtig herausfordernd, glaube ich.
Ja, ist schon schade, weil sich gerade viele auch Freunde von uns in den Setberufen ja schon fragen, ob sie dann überhaupt Kinder bekommen können. Und es wäre wirklich schade, wenn man es von seinem Beruf abhängig machen muss.
Wirklich. Also
verpasst man doch was.
Ja, bitte nicht. Es ist auf jeden Fall noch viel zu machen.
Ich meine ja auch nur, wenn man Kinder will und es dann deshalb nicht macht. Wenn man keine will, dann go for it.
Ja, nee, es ist einfach noch, ich denke, da sind noch viele Bretter zu bohren. Und es würden ja auch viele Dinge einfach auch, könnten ja auch so viel leichter sein, die aber aus irgendwelchen Gründen traditionell nie so gemacht wurden und deswegen auch nicht so gemacht werden. Also zum Beispiel, warum gibt es denn, wenn da laufen so viele Leute in so einem Set rum, die da irgendwelche Sachen machen, wäre es denn nicht möglich, dass dort eine Person mehr noch ist, die so eine Art wie so ein Zirkuskindergarten dort hat, die Kinder, die anders nicht zu betreuen sind, zumindest vielleicht teilweise, dann dort mit sein können? Wäre doch eigentlich denkbar, würde doch jetzt so eine Produktion nicht komplett aus dem Gleichgewicht bringen. Gerade dann, wenn man viel an einem Ort, an einem festen Ort wäre oder so, dass man in anderen Berufen gibt es ja teilweise auch.
Ja.
So.
Aber ich habe auch gelesen, ich glaube, Maren Ade und so, die kümmern sich schon darum, dass das kompatibel ist.
Ja, die haben also, vielleicht auch dann die Möglichkeit, es einfach so zu fordern oder so, ja.
Du kannst ja auf jeden Fall auch mal beim nächsten Dreh das mal anmerken.
Da werden sie sich bestimmt freuen, meine Auftraggeber.
Ja.
Die sagen ja am Anfang immer schon, ja, ist alles kein Problem, da sind wir richtig bereit, da auch auf dich einzugehen. Und dann am Ende muss man dann halt gucken.
Und am Ende haben die uns, glaube ich, einmal einen Babysitter bezahlt. Immerhin. Naja, ich gehe jetzt, glaube ich, mal nach den Kindern schauen und verabschiede mich für heute Abend.
Ja, und da ich euch nicht alleine weiter langweilen will, sage ich auch tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Healthy Kids Asleep. Bis dann. Ciao.